Wieder die restlose Zerstörung der Universität. So lautet ein Titel einer kürzlich wieder aufgelegten Schrift des Alt-68er-Profs Wolf-Dieter Nahr. Zugleich ist es aber auch der Minimalkonsens eigentlich eines jeden Studentenprotestes. Immer wird sich relativ positiv auf zumindest einige Aspekte der Universität bezogen. Worauf nun? Das hängt dann davon ab, ob es ein linker oder rechter Protest ist, ob Studenten oder Dozenten. Aber irgendwas soll auf jeden Fall erhalten werden. Und das scheint doch etwas komisch. Und deswegen wollten wir hier nochmal einen kurzen Blick drauf werfen. Und zwar auf auch durchaus die Beginne der Universität und ihrer Geschichte. Denn da stellt sich doch auch einiges Erstaunliches heraus. Gerade wenn man heute das vergleicht mit den Forderungen der Studenten, die sich darüber beschweren, dass es mit der Drittmittelakquirierung sich die Forschung in Abhängigkeit begeben würde, in Abhängigkeit von Dritten, von Privaten, also von der Privatwirtschaft. Und zweitens die Forderung, dass der Konkurrenzgedanke an der Universität nicht zu suchen habe, da damit jeder kritischer Gedanke ausgeschaltet werden würde. Nun, das ist etwas absurd, wenn man sich den Beginn der Universität anschaut, denn genau der Konkurrenz und der Abhängigkeit von Dritten verdankt sich die Universität überhaupt, dass sie existieren konnte. Ja, die Geschichte beginnt relativ früh, 1155, in Bologna. Ursprünglich gab es halt dort auch nur Schulen, insbesondere eine sehr etablierte Rechtsschule, die klerikal ausgerichtet war, kirchlich, aber zugleich auch weltliches, das heißt das römische Recht gelehrt hat. Das Problem für die dort Lernenden war, dass sie im Grunde genommen aus allen Gebieten Europas kamen und entsprechend den Regionen, aus denen sie herkamen, auch unterschiedlichen Rechten unterstanden. Das heißt, dort war eine Gruppe von Studierenden, die, wenn sie sich gestritten haben, im Grunde genommen kein gemeinsames Recht hatten. Und um diesem Dilemma zu entgehen, gründeten sie eine Gemeinschaft, die Universitas Magistrorum et Scholarium. Um dies aber selber auch begründen zu können, braucht es eines Protektorats und deshalb schlossen sie dann einen Deal mit Kaiser Barbarossa. Dem boten sie an, ihm in Zukunft sozusagen die Gesetze zu erklären, die kaiserlichen Rechte, auf die er sich selber noch bezog, er verstand sich in der Tradition der Cäsaren, und ihm zu sagen, was seine Vorteile daraus sind, was seine Rechte auch sind, die er selber gar nicht kannte. Und als Gegenleistung gewährte dann Kaiser Barbarossa die akademische Freiheit. Das heißt, sie durften sich zusammenschließen, sie hatten eine eigene Gerichtsbarkeit und eine Abgabenfreiheit. Und damit entgingen sie dann auch der Willkür der verschiedenen Rechte und unterstanden einer gemeinsamen vereinheitlichten Sicherheit. Ja, etwa zur gleichen Zeit in Paris wurde ebenfalls eine Universität gegründet, und zwar hier spielte diesmal die Konkurrenz eine wichtige Rolle. Von den Dom- und Klosterschulen spalteten sich Privatschulen ab, die sich durch Lehrgeld finanzierten. Und diese konnten sich dadurch so erfolgreich etablieren, dass Papst Gregor, diesmal also die kirchliche Seite, der Pariser Professorenschaft die Autonomie zur akademischen Freiheit gewährte. Aus der Konkurrenz zwischen den Schulen entwickelte sich jedoch auch noch eine Vereinheitlichung der Lehre, indem die Widersprüchlichkeiten der autoritären und textgläubigen Theologie, also wenn in der Bibel zwei unterschiedliche Sachen standen, dann war das auch beides gültig. Das hat dort auch keine Rolle gespielt, dass es sich widersprochen hat. Und erst in der Konkurrenz der Schulen entwickelte sich auch sowas wie eine formale Logik, die Scholastik, die aus der Konkurrenz eben auch eine einheitliche Rationalität in der Lehre begründete. Ja, also Konkurrenz und fremde Abhängigkeit, zwei ganz wichtige Faktoren, die heute immer noch kritisiert werden, zum Teil vielleicht auch zu Recht, aber vielleicht auch ein bisschen kurzsichtig und gerade die kurzsichtige Kritik ist wahrscheinlich das Problem auch der Proteste überhaupt. Darauf werden wir noch später noch kommen. Ja, was eben wichtig ist, weshalb ich auch so weit zurückgegangen bin, ist die Konstituierung der Universität als als eine freie, also als eine akademisch freie. Das war in der feudalen Zeit eben überhaupt nichts Besonderes. Da waren die verschiedenen verschiedene Gruppen eh unterschiedlich, mit unterschiedlichen, nach unterschiedlichen Herrschaftsverhältnissen organisiert. Da gab es dann Zünfte, die waren eben nach dem Materiellen, nach der Reproduktion organisiert. Es gab natürliche Organisierte wie Familien und das existierte alles nebeneinander. Das Besondere an der akademischen Freiheit, also an den Universitäten, war, dass sie genau wie die Kirche sich weder auf die Natürlichkeit noch auf die materielle Reproduktion stützen, sondern auf Metaphysik. Das, wie gesagt, nur Kirche und Universitäten hatten das mit dem Unterschied, dass die Kirchen sich auf eine Metaphysik stützten, die sich aus der direkten Herrschaft, aus der direkten Priesterherrschaft ableitete, wogegen die Universität eine Metaphysik zu eigen hatte, die eben modern war. Sie gründete auf der neu entwickelten Geld- und Handelsverkehr in Europa und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen in einer ganz direkt praktischen Hinsicht, dass eben dadurch erst die Reisewege für die Lernenden, die aus ganz Europa kamen, ermöglicht wurden. Zum anderen aber eben der Handel, durch den sich nur die Lernenden auch sozusagen ernähren und reproduzieren konnten, eben durch Geldhandel. Und dieser Geldhandel ist zum anderen der Grund, warum auch die Wissenschaft entstehen konnte. Es ist der Bezug auf die Reabsorption des Geldes und die Synthese des dinglichen Chaos. Durch die Entwicklung des Äquivalententauschs, das heißt dadurch, dass im Tausch die einzelnen Dinge vereinheitlicht wurden, also abstrakt vereinheitlicht wurden, konnte auch sowas wie ein abstrakter Gedanke entstehen. Und der eben auch genau diese Syntheseleistung, wie zum Beispiel in der Scholastik, vollbringen konnte. Und das ist eben auch genau der Grund, warum die Universität zu einem solchen Erfolgsmodell werden konnte in den folgenden Jahrhunderten. Sie hatte ja selber überhaupt keine Macht, aber sie ging halt in der Nachfolge des Handels und des Geldverkehrs einher. Und so kam es zu zahlreichen Neugründungen von Universitäten in ganz Europa. Die regionalen Herrscher hofften sich durch die kostengünstigen Gründungen wohlhabende Adlige anzulocken. Die meisten Universitäten folgten eben dabei auch genau dem Vorbild aus Paris und Bologna. Es kam zur autonomen Gerichtsbarkeit und der Abgabenfreiheit, der akademischen Freiheit. Und langsam entwickelte sich, so wie sich die Wissenschaft halt überhaupt erst langsam etablieren konnte, auch die Philosophie als vierte Fakultät neben der Medizin, der Jurisprudenz und Theologie heraus, welche sowohl die Logik als die Reflexion der Grammatik und Begriffe als auch die Naturwissenschaften umfasste. Und damit fand sich die weltliche Lösung von der Kirche auch als Selbstreflexion und Reflexion der eigenen Bedingungen an der Universität wieder. Die Metaphysik war also durch die Wissenschaft noch längst nicht beseitigt, sondern hatte sich so auch institutionell dem geschichtlichen Wandel angepasst. Die nächsten paar Jahrhunderte können getrost übersprungen werden. Da hat sich im Grunde genommen nicht mehr viel getan. Unis gingen ein und wurden neu gegründet. Konfessionsstreite gab es, aber an der Struktur der Universität hat sich überhaupt nichts geändert bis zum 19. Jahrhundert. Klar, es war die Zeit, das Zeitalter der Aufklärung, das Entstehen der Nationalstaaten. Und das hat auch die Struktur der Universität nicht unberührt gelassen. Wichtigstes Vorbild für die späteren Universitäten, zumal in Deutschland, und der nächste Teil bezieht sich auch verstärkt auf Deutschland jetzt, war die von Wilhelm von Humboldt 1809 gegründete Universität in Berlin. Und hier wurde nicht unter Einfluss der Kirche weitgehend abgeschnitten, sondern die Macht wurde auch in die inneruniversitäre Oligarchie der Professorenschaft übergeben. Damit hat Humboldt halt eben versucht, auch die Autonomie der Universität zu bewahren, denn das waren seine zwei zentralen Vorstellungen, a, die Unabhängigkeit vom Staat und zum anderen die Einheit von Forschung und Lehre. Während seine erste Forderung, die Unabhängigkeit vom Staat, schon durch die finanzielle Abhängigkeit, man kann sich das in Preußen gut vorstellen, nun ziemlich illusorisch war und auch nie wirklich voll es nie wirklich so gab, diese Unabhängigkeit. Im Gegenteil, sie wurde auch ziemlich schnell integriert. Sein zweiter Punkt, die Einheit von Forschung und Lehre, ist aber zum Kernkonzept der modernen Universität geworden. Und im Grunde genommen auch das, was sie, ich würde sagen, bis in die 60er Jahre grundlegend, also die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts grundlegend ausgemacht hat. Inhaltlich ist die Philosophie nun tatsächlich auch zur zentralen Fakultät geworden, hat die anderen Disziplinen hinter sich gelassen. Die Wissensvermittlung, wie der Methodenlehre und der Bücherkanon, aber einem Zerfall der Fakultäten. Also die Philosophie, die sich nun einmal etabliert hatte, wurde dann langsam zu Naturwissenschaften, zu Geisteswissenschaften und später auch zu Sozialwissenschaften. Eine wichtige Ursache dieses Wandels war, wie schon im 12. Jahrhundert, die Konkurrenz, die die Forschung vorantrieb. Hintergrund ist der sich etablierende kapitalistische Prozess. Alle Dinge und Menschen werden hierin in konkurrierender Beziehung gesetzt, das heißt, sie müssen sich als Einzelne isolieren und von den anderen unterscheiden, wie die entstehenden Einzeldisziplinen eben. Und andererseits die Gemeinsamkeit der Wertform trotzdem aufweisen, das heißt, in einer einheitlichen Logik unterworfen sein. Um den Prozess der Kapitallogik dann aufrechterhalten zu können, müssen beständig neue Inhalte, wie Erkenntnisse, Disziplinen, Methoden hervorgebracht werden und als unerschöpfliches Wissen akkumuliert werden. Dieses Wissen ist auch deshalb einfach nötig, damit sich gerade die Kapitalform ausdrücken kann. Dass eben Inhalt und Form können nicht getrennt voneinander sein, das drückt sich hier aus. Die Vielfalt der Disziplin ist somit keine Ausdifferenzierung, wie häufig angenommen wird, sondern im Gegenteil nur die unmittelbare Erscheinung der sich in der Wissensakkumulation vollziehenden Dialektik von Inhalt, also den Lehrinhalten, und der Form der Kapitalform, also der Kapitallogik. Doch während die Inhalte erscheinen, wird die Form unbewusst als Eigenprozess der untersuchten Objekte nachvollzogen. Hierin zeigt sich die fatale Unzulänglichkeit auch des Humboldtschen aufklärerischen Bildungskonzepts. Die Absicht war ursprünglich durch eine vernunftgeleitete Praxis, die Welt vernünftig einzurichten. Dazu wollte Humboldt auch in Unabhängigkeit vom und in Konkurrenz zum herrschenden Staat einen Kulturstaat der Vernunft hervorbringen. Auch hier könnte man wieder Anleihen machen zu den modernen oder zu den heutigen Studentenprotesten, die immer noch die Vernunft gegen die Herrschaft setzen wollen, aber eben genauso unreflektiert auf die Bedingungen der Universität selbst und der Herrschaft auch. Eben nämlich auf Kapital und Staat wird weder bei Humboldt noch in den modernen, in den heutigen Studentenprotesten reflektiert. Ja, und da jedoch diese Unabhängigkeit schon rein praktisch nicht erlangt werden konnte und auch heute nicht erlangt werden kann und zudem Forschung und Lehre unbewusst den Kapitalismus als ihre Voraussetzungen hinnahmen, reicht es eben nicht zu einer materialistischen Welterkenntnis und die Wissenschaft verblieb im dunstigen Bereich des Idealismus. Dadurch war in Deutschland auch eine Grundlage geschaffen, dass sich die Mitglieder der Universität im ausgehenden 19. Jahrhundert zu glühenden Patrioten und zu treuen Gefolgsleuten des deutschen Staates wandeln konnten. Indem also die Wissenschaft nicht materiell und substanziell mit der Herrschaft von Staat und Kapital brach, war sie dazu verdammt, Staat und Kapital immer aufs Neue mit zu reproduzieren und Herrschaft und Ausbeutung als Ergebnis hervorzubringen. Die vielgerühmte akademische Freiheit war so durch und durch herrschaftsfunktional, gerade und vielleicht in den abstraktesten Bereichen der Wissenschaft, wo sie sich am entferntesten und unabhängigsten wähnte von den Verwerfungen der kapitalistischen Moderne. Im Prinzip kann man hier auch genau hier die zwei Seiten der bürgerlichen Wissenschaft ganz schön herausarbeiten. Ich will das nur kurz andeuten. Es sind zum einen auf der einen Seite eben die positivistische, auf der anderen Seite die eher wesenslogische, die von Heidegger vor allem vertreten wurde, die idealistische in Heidegger in der vielleicht schlimmsten Form. Die positivistische, die Inhalte klar betrachtet und sich allerdings die Kapitallogik weder bewusst macht, noch in irgendeiner Weise reflektiert, sondern nur nachvollzieht in ihrer sozusagen einfachen, schematischen Logik. Dadurch bleiben die einzelnen Inhalte vollkommen isoliert. Klar, auf die gesellschaftlichen Bedingungen wird nicht reflektiert. Und so werden Schemata nicht nur auf die Dinge, sondern schließlich auch auf die Menschen, zum Beispiel in der Rassenlehre, angewendet. Die andere Seite wäre dann die, die etwas herrschaftsferner sich wähnt, die idealistisch nicht mehr auf die Funktionalität achten muss, die sozusagen nicht darauf achten muss, was hinten rauskommt, ob es verwertbar ist. Sie wird dann auch die zumindest die Prozesshaftigkeit der einzelnen Dinge wahrnehmen, wird jedoch diese nicht wirklich vermitteln können. Es wird ein unmittelbarer Zusammenhang von Inhalt und Prozess, also von Inhalt und Form, wahrgenommen, die dann als ein natürlicher Eigenprozess der Dinge erscheint. Und so kommt es dann zu einer Wesenslogik, zu einer Seinsverfallenheit wie bei Heidegger. Man könnte daraus auch ganz schön noch auf den Antisemitismus kommen, aber sozusagen, wir wollen auch nicht zu weit abschweifen. Springen wir wieder ein Stück weiter, nämlich zu der Veränderung der Universität seit den 60er Jahren. Auch bis dahin hat sich im 19. Jahrhundert nicht viel getan. Weder Erster Weltkrieg, Weimarer Republik, Nationalsozialismus konnten der Struktur im Grunde genommen nicht viel anhaben. Die Universität war eh herrschaftsnah und da hatten die Staaten oder die Herrschaft auch nicht groß was dagegen, da was zu tun. In den 60er Jahren wurde dann allerdings in der BRD der Bildungsnotstand ausgerufen. Und zwar nicht von der altwürdigen Institution der Universität, sondern von Politik und Gesellschaft ging die Debatte um eine Generalreform des gesamten Bildungswesens aus, das sich um die Postulate der Vernunft und der Einheit von Forschung und Lehre kaum mehr scherte. Sondern es ging ja vor allem um die Kriterien von Funktionalität und Möglichkeit. Die traditionellen und überschaubaren ordinarien Universitäten wurden einem radikalen Umbau unterzogen und zur Massenuniversität gewandelt. Einerseits lässt sich dies betrachten als kurzfristiges Projekt der Vermeidung von Arbeitslosigkeit, das heißt durch die aufgesparten Reserven des sogenannten Wirtschaftswunders konnten die Schulabsolventen, die absehbar in einer Massenarbeitslosigkeit hineingerauscht wären, in der Universität zwischengeparkt werden und so die Arbeitslosenstatistik schön geschönt werden. Doch sicherlich war auch die ökonomische Krise selbst Anlass für den Bildungsnotstand. Also das war durchaus ernst gemeint. Es ging um Innovation und um neue Verwertungsmöglichkeiten für das Kapital. Diesbezüglich lassen sich das Aufbrechen starrer Gesellschaftsformen und namentlich die Entwicklung und Verbreitung der Mikroelektronik in den 70er Jahren zwar so nicht geplante, aber doch erreichte Erfolge dieser Reformen benennen. Für die Universitäten lassen sich die Veränderungen jener Zeit beinahe als revolutionär bezeichnen. Allein die Größe der neuen Institute verlangte eine bürokratische Verwaltung samt dazugehörigen Apparat, die auch von innen die Universität zu einer grundlegenden Rationalisierung zwang. Die Hochschulprofessoren, überrumpelt von dem Reformschub, gingen ihrer alten Ordinarienrolle verlustig, konnten aber dennoch sich der Durchsetzung der paritätischen Mitbestimmung der Studenten in den 70er Jahren gerade noch erwehren. Natürlich stark ideologisch und konservativ. Und so auch ihre hierarchische Stellung erhalten, was wahrscheinlich das Einzige ist, was von der damaligen Universität erhalten ist. Nicht verhindern konnten sie die drastische Ausweitung der Zugangsmöglichkeiten zum Universitätsbetrieb. Die Bildung unabhängiger von Kriterien wie Geschlecht oder soziale Herkunft Nicht verhindern konnte sie die drastische Ausweitung der Zugangsmöglichkeiten zum Universitätsbetrieb, die Bildung unabhängig von Kriterien wie Geschlecht oder soziale Herkunft. Die Universität integriert seither eine unvergleichlich höhere Zahl an Menschen. Dafür preisgeben musste sie ihre immer schon nur relative Autonomie gegenüber der Herrschaft. Die Lehre ist damit heute längst der Ausbildung für die Verwaltung der Welt gewichen. Heute noch die Abschaffung der Bildung an den Universitäten zu beklagen, ist angesichts der zusammenhanglosen Wissensvermittlung, die an den Universitäten stattfindet, nur eine Farce. Aktuelle Reformen sind nicht mehr als träge Anpassungen der Strukturen an die aktuelle staatliche definierte an die staatlich definierten Bedürfnisse. Die Ausbildung wird jeweils entsprechend der staats- und kapitalfunktionalen Aktualität reorganisiert. Und insofern ist auch die Frage nach der Konkurrenz vielleicht heutzutage eher die Möglichkeit, gerade die Staatsfixiertheit der Universitäten aufzubrechen. Das ist sicherlich keine sehr emanzipatorische Perspektive, aber auch die Beibehaltung und gerade der Protest für die Beibehaltung der gegenwärtigen Strukturen hat ebenso wenig was Emanzipatives, ja, wie all das, was vielleicht in den nächsten Jahren noch kommen mag.
Nach der Auseinandersetzung mit der Universität soll im Folgenden zu den Studenten etwas gesagt werden, zu ihrer Rolle, ihren Möglichkeiten, ihren Protesten. Vorauszuschicken ist dabei, dass wir außer Kritik auch hier nicht viel zu bieten haben werden. Zum einen liegt das daran, dass unseres Erachtens die vorhandenen Varianten studentischen Verhaltens und Protestierens nicht viel mehr hergeben, als sie ablehnend, negierend, kritisch zu betrachten. Für konstruktive Anmerkungen sehen wir wenig Anlass, eher wäre ein Plädoyer für einen Schlussstrich angebracht. Zum anderen ist die Situation nicht nur an der Universität nicht unbedingt dazu angehalten, alternative Wege zu finden. Es gibt keinen Vorschlag, wie dem falschen Ganzen im Hinblick auf Emanzipation zu entgegnen und wie ihm Sand ins Getriebe zu streuen sei. Auf der Suche nach Brüchen und Widersprüchen, an denen anzusetzen verheißungsvoll wäre, lässt sich auch mit Akribie nur schwerlich Erfolg vermelden. Jeder Ansatz drängt einen mit Macht zur Realpolitik, zur Reformpolitik, zur Politik überhaupt. Letztlich verhält es sich noch so: Angenommen, wir könnten nun behaupten, den Stein der Weisen gefunden zu haben, was wir nicht tun. Wir wüssten die Theorie, die Praxis und die geeignete Verbindung beider, die endlich eine linke Perspektive eröffnen könnte. Dann hätte dieser Stein der Weisen sich, sobald wir es aussprechen, wieder in einen ganz gewöhnlichen Stein verwandelt, der nicht weiter auffallen würde im Steinbruch der linken Ideen und des vorgeblich gesellschaftskritischen Pluralismus. Mit diesen Punkten hat auch zu tun, dass das Folgende, zumal im Vergleich zum ersten Teil, sehr skizzenhaft wirken kann. So viel als Vorbemerkung. Wie aus allem bisher Gesagten hervorgeht, halten wir die Universität in emanzipatorischer Hinsicht für nicht reformierbar. Auch die einstmals vielbeschworene Dialektik von Reform und Revolution sich zu erhoffen, ist nur als Selbstbetrug möglich. Damit entspricht die Universität, was nicht überraschen sollte, sämtlichen anderen Institutionen dieser Gesellschaft und dieser Gesellschaft überhaupt. Reformistisch an diese heranzugehen, heißt schon sich verloren geben. Für verteidigenswert, sprich für erhaltenswürdig, halten wir an der Universität prinzipiell auch nichts. Das alleinig Interessante an ihr scheint uns die Besonderheit des studentischen Status zu sein, die allerdings in weiten Bereichen sich auch schon aufgelöst hat. Somit gilt das nun Folgende vielleicht nur noch für gewisse Teilbereiche dessen, was Geisteswissenschaften heißt. Dennoch, wenn dort auch möglicherweise nur noch in verschwindend geringem Maße die soziale Rolle des Studenten ist einer der letzten Bereiche in dieser Gesellschaft, wo ihren Mitgliedern eine Möglichkeit offen geblieben ist, nicht völlig in den Verhältnissen aufzugehen. Weder ist die völlige Identifizierung mit Rolle und Institution notwendig, um in ihr zu bestehen, noch ist die Inanspruchnahme der Individuen so intensiv, dass das komplette restliche Leben vom Studentsein überschattet werden muss. Mit einem etwas altertümlichen Wort lässt sich diese besondere Gelegenheit, die dem Studenten geboten ist, mit dem Wort Muße beschreiben. Muße, das ist schlecht oder etwas flapsig ausgedrückt, Faulheit, Untätigkeit, beschauliche Freizeit. Nun kann man allerdings mit dieser Muße durchaus Schindluder treiben, wie wohl auch gemeinhin üblich, und sie für die affirmierende Beschäftigung mit dem verwenden, was vom sogenannten Bildungsideal noch in Bruchstücken durch die Universität geistert. Entweder, indem man innerhalb des Gebotenen sich müht, als besonders eifriger und nachdenklicher Student sich zu bewähren, oder auch, indem man sich als opponierender Student für die Wiederzusammensetzung der erwähnten Bruchstücke zu einem kohärenten Bildungsideal einsetzt. Ausgedrückt etwa in dem in studentischen Protestkreisen beliebten Slogan »Bildung ist keine Ware«. In beiden Fällen steckt man schon in der Falle, aus der man zum Beispiel die vielbeklagten Ergebnisse der deutschen Bildungsinstitutionen in der PISA-Studie selbst für ein Alarmzeichen bezüglich des geistigen Zustands der Bevölkerung halten muss und sich damit natürlich ungeachtet aller gegenteiligen Beteuerungen voll der kapitalistischen nationalstaatlichen Konkurrenz in Wort und Tat integriert hat. was Muße dann aber sein solle, lässt sich ob unserer Integriertheit schwerlich sagen. Man könnte es vielleicht mit Adorno versuchen, nichts tun wie ein Tier, auf dem Wasser liegen und friedlich in den Himmel schauen. Sein, sonst nichts, ohne weitere Bestimmung und Erfüllung. Der Gedanke, diese erwähnte Gelegenheit zur Muße zunächst als Selbstzweck zu verstehen und sie offensiv als solchen zu verteidigen, weil alles, was die Gelegenheit bietet, dem Bann der Gesellschaft durch Untätigkeit zu entkommen, zu verteidigen ist hingegen wenig verbreitet. Wir wissen, dass der vorgetragene Gedanke ein wenig dürftig und simpel klingen mag. Jedoch bestimmt sich der Wert oder die Güte eines Gedankens ja nicht nach seiner Kompliziertheit, sondern nach dem Maß, in dem er die Sache, die er meint, treffen kann. Insofern behaupten wir, erfasst dieser Gedanke der Muße als Basisbanalität einen zentralen Punkt. Das Verhältnis, in dem man sich selbst zur Gesellschaft im Ganzen und zur Universität als eine ihrer Besonderungen sehen will, wovon abhängig ist, ob man vollends in ihren Sog gerät oder ob man sich eine Basis erhält, wo eben doch noch eine Chance besteht, sich diesem vielleicht entziehen zu können. In diesem Verhältnis von Muße und Gesellschaft also würden sich die Widersprüche aufdrängen und ihre Kritik sich aufdrängen. Auch wissen wir, dass der vorgetragene Gedanke durchaus seine Macken und Gefahren in sich birgt. Deren größte ist vielleicht, sich dabei grob zu täuschen über die Bedingtheit und Relativität des eigenen Standes in der Gesellschaft. Man könnte bei allem Lob der Faulheit und Nichtverwicklung in das falsche Ganze in Vergessenheit geraten lassen, dass eben dies durchaus auch seinen Grund in der Vergesellschaftung findet und dass mit der benannten Gelegenheit zur Muße noch lange kein Platz außerhalb des Ganzen gefunden ist, der eben, solange die Verhältnisse nicht in vollem Umfang abgeschafft, aufgehoben, umgestürzt oder welche Tunwörter für das Gemeinte noch in Gebrauch sind, auch nicht zu finden ist. Der studentische Status ist weiterhin ein Privileg, mit offenbar verschwindendem Gebrauchswert zwar, deswegen auch durchaus prekär, ein Privileg, das weiterhin die Reproduktionsfähigkeit dieser Gesellschaft gewährleistet, durch diesen Status, der den Studenten ein vergleichsweise hohes Maß an Eigenverantwortung, Selbstdisziplinierung, autonomer Lebensplanung zumutet, sind die motivierten, flexiblen Ich-AGs zu rekrutieren, die in der Risikogesellschaft, wie Modesoziologen den Kapitalismus mittlerweile nennen, derzeit hoch im Kurs sind. Zu einem Problem für diese Gesellschaft lässt sich dieses Privileg nur machen, wenn man auf seine Ausweitung drängt, was eben nicht die Ausweitung der Gelegenheit zur Bildung, zur akademischen Zurichtung auf gesellschaftsfähige und verwertbare Funktionen bedeutet, sondern die Ausweitung der Möglichkeit des Verweigerns. In dem Drängen auf eine so gemeinte Ausweitung des studentischen Status würde eine schwerlich integrierbare Anklage stecken, dass die ganze Mühe, Arbeit, Emsigkeit und das damit verbundene Leiden keinerlei Notwendigkeit außerhalb des kapitalistischen Verwertungsprozesses besitzen. Und findet das Drängen die geeignete Form, wird es auch eine zweite, nicht integrierbare Anklage mit sich führen. Dass auch die sogenannte Freizeit ohne Umsturz der Verhältnisse zu nichts anderem zu gebrauchen ist als ganz klassisch zur Reproduktion der Arbeitskraft, zur Herstellung und Bereithaltung der Menschen, bis die Zeit ihrer Verwendungsfähigkeit kommt. Bei dieser Allgemeinheit und vielleicht auch Banalität wollen wir es an dieser Stelle erstmal belassen. Wir wissen, dass das Vorgetragene nicht viel mehr als ein Ausgangspunkt sein kann, sich über diesen jedoch zu verständigen, was mit sich bringen müsste, der zahlreichen gängigen Illusionen ledig zu werden, die den linken Betrieb als Betrieb aufrechterhalten, sehen wir jedoch als notwendig an, in Bezug auf alle eventuellen weiteren Denk- und Praxisschritte. Mag die nun hoffentlich folgende Diskussion, die wir für mindestens ebenso wichtig erachten, wie alles, was wir vortragen könnten, ein Schritt in diese Richtung sein. Ja, soweit.